Hallo liebe Studis. Herzlich willkommen beim Podcast. Diesmal geht es wieder um Gruppentheorie 3 und wir sind da immer noch in Kapitel 4. In dieser Folge möchte ich über Definition 4.5 sprechen und Lemma 4.7 ein bisschen. Und in der nächsten Folge geht es dann um die danach folgenden Lemmata. Okay, was war die Idee bei Definition 4.5? Wir haben ja in einem der Lemmata vorher gesehen, das war Lemma 3.8, wie man ausschließen kann, dass eine Gruppe mit Fixität 2 wirkt. Also wie man zeigen kann, dass eine Gruppe mit keiner wie auch immer gearteten endlichen Menge mit Fixität 2 wirken kann, indem man Lemma 2.3 massiv ausnutzt, indem man also guckt, wie könnte so ein Punktstabilisator denn hypothetisch aussehen, und dann fängt man mit einer Primzahl an, die da in der Ordnung des Punktstabilisators vorkommt, und dann zieht man mit Lemma 2.3 immer weitere Primteiler da rein und irgendwann passt das alles nicht mehr. Das ist die Idee. Und bei Definition 4.5 geht es darum, ach, die hat gar keinen Namen, sehe ich gerade. Bei der Definition vor Beispiel 4.6, also bei der Definition mit diesen Primzahlen und diesen Zeichen und dem Pfeil und so, da geht es darum, das zu formalisieren und damit dann ein bisschen flüssiger und schneller argumentieren zu können, sodass man also dann in Zukunft nicht mehr sagen muss, okay, wir haben jetzt diese Primzahl, wir nehmen uns jetzt eine Untergruppe, deren Ordnung diese Primzahl ist, gucken in den Normalisator, finden da die nächste Primzahl, bla bla bla, sondern man kann das dann ein bisschen schneller machen. Warum jetzt die Unterscheidung zwischen geraden und ungeraden Primzahlen? Auch das hat mit Lemma 2.3 zu tun und es hat auch was zu tun mit Lemma 2.5 und diesem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Bei ungeraden Primteilern ist es nämlich so, dass man da, wenn man einen Primteiler findet von der Ordnung eines Punktstabilisators und dieser Primteiler ist ungerade, dass man dann immer sofort eine volle Sydow-Gruppe für diesen Primteiler da reinbekommt in den Punktstabilisator, und insbesondere findet man dann von jedem Typ P-Untergruppe eine solche Untergruppe darin, man findet von jeder konjugierten Klasse von P-Elementen einen Vertreter da drin, und damit kann man viel einfacher arbeiten, als wenn man das nicht wüsste und man immer noch gucken muss, was für Untergruppen findet man denn? Deswegen bei der 2 die Unterscheidung. Und die ist doppelt. Die eine Unterscheidung kommt daher, dass nur weil die 2 den Normalisator einer Untergruppe eines Punktstabilisators teilt, die Ordnung dieses Normalisators, man daraus noch nicht schließen kann, dass 2 auch die Ordnung des Punktstabilisators teilt, denn das gibt Lemma 2.3 nicht her. Lemma 2.3 sagt ja, bis auf Index 2 landet so ein Normalisator da drin. Und dieser Index 2 kann eben genau der Unterschied sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Untergruppe von 2 mal ungerader Ordnung. Dann kann es also sein, dass eine Untergruppe vom Index 2 im Punktstabilisator landet, aber eben nicht die volle Untergruppe. Und deswegen braucht man da der 2 ein bisschen mehr. Da braucht man, dass die Ordnung des Normalisators von so einer Untergruppe durch 4 teilbar ist. Diese 4 sorgt dafür, dass dann mindestens ein Faktor 2 übrig bleibt, selbst dann, wenn der Normalisator nicht voll im Punktstabilisator landet. Genauso andersrum. Nur weil der Punktstabilisator gerade Ordnung hat, heißt das nicht, dass wir wissen, was für 2 Untergruppen da drin liegen. Wir wissen nicht, ob aus jeder konjugierten Klasse von Involutionen man da eine Involution findet. Man weiß nicht, ob von jedem Typ von 2 Untergruppe, den es in der Gruppe gibt, da was im Punktstabilisator landet, und dementsprechend müssen wir da aufpassen. Es ist eben nicht so, dass die Verbindung der Primzahl 2 zu einer ungeraden Primzahl reicht, um die ungerade Primzahl in die Ordnung des Punktstabilisators zu ziehen, sondern man muss sozusagen das Richtige finden. Und eine Möglichkeit, das zu machen, war, mit Involutionen zu argumentieren, denn in dem Moment, wo der Punktstabilisator gerade Ordnung hat, weiß man, dass der eine Involution enthalten muss, mit dem Satz von Cauchy. Und dann kann man also benutzen, okay, wenn man für jede Klasse von Involutionen kontrollieren kann, wie das da in den Zentralisatoren aussieht mit anderen Primzahlen, dann ist es egal. Das heißt, dann reicht eine Involution, die ich finde. Ansonsten muss ich genauer hingucken. Tatsächlich kann man alles, was wir da machen, noch verfeinern, und ich habe das in Einzelfällen auch gemacht. In konkreten Gruppen habe ich dann manchmal geguckt, okay, hier sehe ich jetzt eine Involution, ich weiß nicht, zu welcher Klasse gehört, ich gucke mir einfach beide an und mache eine Fallunterscheidung. Aber hier in vielen Fällen ist es einfacher und zielführend, mit der Definition zu arbeiten, die wir hier haben, und also was ziemlich Starkes zu fordern, nämlich dass gewisse Primzahlen im Zentralisator jeder Involution vorkommen oder sichtbar sind. So, was noch? Ich denke, man kann ganz gut üben, mit der Definition zu arbeiten, wenn man sich Beispiele anguckt. Ich rede gleich noch kurz über Lemma 4.7 und ich möchte Ihnen noch als Übungsaufgabe ans Herz legen, Lemma 3.8 zur A7 sich nochmal anzugucken und dabei diese Definition zu benutzen, wie wir da die Primzahlen in Verbindung setzen. Ich habe irgendwie keine gute Sprachregelung dafür. Ich glaube, ich habe immer sowas gesagt wie zeigen, also P zeigt zu Q für dieses Symbol und dann eben auch bei der Fortsetzung Pfeil P zeigt zu Q. Reden wir kurz über Lemma 4.7. Was ist denn da los? Wir behaupten, dass eine Primzahl P, die in der Ordnung eines Punktstabilisators vorkommt, andere Primzahlen da reinzieht, wenn sie dahin zeigt. Also überlegen wir uns, was da los ist. Das ist nur eine Skizze. Und die Idee ist Induktion. Ich zeige Ihnen also, wie man von einer Primzahl zur nächsten kommt. Das ist nämlich das, was man für den Induktionsschritt braucht und auch das, was man für den Anfang braucht, nämlich, dass man von einer Primzahl zu einer weiteren gehen kann. Nehmen wir also eine Primzahl P her. P soll zu Q zeigen und wir überlegen uns, was da auftreten kann an Fällen. Erster Fall, P und Q sind beide ungerade, dann ist es einfach nur Lemma 2,3. Denn wenn P die Ordnung von einem Punktstabilisator H teilt, dann enthält er sofort eine P-Sydow-Untergruppe. Das heißt, wir finden da P-Untergruppen von jeder Art, von jedem Typ und insbesondere finden wir darin eine, wo man dann das Q in der Ordnung des Normalisators findet. Fertig. Und da Q ungerade ist, landet dann mit Lemma 2,3 die Primzahl Q in Pi von H. Zweiter Fall, P ist ungerade und Q ist 2. Na, dann haben wir ja, das habe ich gerade schon ein bisschen ausgeführt, dass die Ordnung, also wir nehmen uns erstmal für P wieder eine P-Sydow-Untergruppe her, die in H liegt. Das geht mit dem Alles-oder-Nichts-Lemma. Dann nehmen wir uns eine nicht-triviale P-Untergruppe X von H her, so dass die Ordnung des Normalisators durch 4 teilbar ist. Und wir finden so eine, weil es in G so eine gibt, mit dem Satz von Sylow, liegt die in irgendeiner Sylow-Untergruppe und deswegen hat H dann auch so eine. Naja, 4 teilt jetzt die Ordnung des Normalisators, dann kommt Lemma 2,3 und sagt, dass dann 2 die Ordnung des Normalisators in H teilen muss und insbesondere Teil 2 dann die Ordnung von H. Und jetzt kommt noch der dritte Fall. P ist 2 und Q ist ungerade. Da kommt Cauchy und sagt, H enthält eine Involution T. Und für jede Involution T wissen wir wegen dieser Zeigeoperation, dass die Ordnung des Zentralisators durch Q teilbar ist. Durch diese ungerade Zahl Q. Jetzt kommt Q also im Zentralisator von T vor und der Index des Zentralisators von T in H im Zentralisator von T in G ist höchstens 2. Das ist eine Variation von Lemma 2,3 beziehungsweise war eine Übungsaufgabe. Da gab es auch eine Podcast-Folge zu. Da Q ungerade ist, muss jetzt also die Primzahl Q in der Ordnung des Zentralisators von T in H landen. Dementsprechend teilt Q die Ordnung von H. Und damit sind wir fertig. Dann macht man einfach Induktion über die Länge des Pfades, den man braucht, um mit diesen einzelnen Schritten von der einen Primzahl zur anderen zu kommen. Fertig. Das war die kleine Folge zu dieser komischen Zeigt-Relation von zwischen Primzahlen, die die Gruppenordnung teilen, mit einem Hinweis, wie man das noch mehr üben kann. Beispiele sind immer gut. Stellen Sie mir Fragen, wenn welche aufkommen, wenn Sie damit arbeiten. Falls Sie versucht haben, Lemma 4.7 selber zu beweisen, super. Wenn Sie da Probleme hatten, dann sagen Sie mir Bescheid. Wenn Sie wollen, dass ich mir eine Beweisidee angucke, mache ich das auch gerne. Wie immer sind alle Fragen sehr willkommen. Jetzt sage ich erstmal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Guck mal, ob ich die Musik hier wieder zum Laufen kriege. Und in der nächsten Folge geht es dann um die nächsten Lemmata. Bis dahin!